unserer heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Ruven Kasten. Ruven ist bei der GLS Bank Senior Referent Kommunikation und kümmert sich um das Community Management und um Corporate Influencer. Viele Worte, eine Menge Bilder, zahllose Videos. Darüber hinaus sprüht aus ihm ganz viel Leidenschaft für Musik, Politik, Fotografie und noch viel mehr.
Du bist gebürtiger Duisburger. Und es hat dich nicht fernab der Heimat verschlagen, nämlich wenige Kilometer von dem Ort, wo du aufgewachsen bist, lebst du immer noch.
Ja, ich bin in Düssern aufgewachsen und jetzt wohne ich in Neudorf.
Warum bist du denn so ein treuer Duisburger?
Ich sage immer, ich finde Duisburg gar nicht so scheiße. Das hat wahrscheinlich was mit der Verwurzelung zu tun, wie man aufwächst, wie man sozialisiert wird. Ich mag das Ruhrgebiet unwahrscheinlich, die Metropole mit all den Dingen, die wir hier erleben können, ohne weit reisen zu müssen. Ich glaube, das Ruhrgebiet ist ja auch nach Tokio, Paris, New York, London die fünftgrößte Metropole und LA der Welt. Und wir müssen uns auch nicht verstecken mit dem Ruhrgebiet. Ich finde, hier gibt es so viele tolle Dinge zu entdecken und zu erleben. Natürlich gibt es auch Dinge, wo man mal genauer hinschauen müsste. Also auch durch den Strukturwandel, durch die Menschen, die hier leben. Da ist eine ganze Menge passiert. Ich finde es immer spannend. Ich bin mal mit einem Freund aus Spanien, mit dem habe ich gesagt, ich mache mal mit dir die Schimanski-Tour. Und dann sind wir oben von Walsum bis in den Duisburger Süden nach Rahm gefahren. Und man erlebt ja im Prinzip vier unterschiedliche Städte, weil alles so unterschiedlich ist. Und er konnte sich gar nicht vorstellen, dass aufgrund der Erzählungen oder Tatorte, die man so sieht, einen wunderbaren grünen Duisburger Süden plötzlich vorfindet, wenn man nur 5 Minuten weiterfährt. Und du merkst schon, mein Herz schlägt schon für Duisburg oder für das Ruhrgebiet. Und ich bin hier aufgewachsen, ich lebe hier gerne. Es hat mich auch nie wirklich weggezogen und ich bin gerne hier.
Du hast das mit so viel Überzeugung direkt gesagt, deine drei verborgensten Highlights des Ruhrgebiets, nicht nur Duisburg. Was ist das?
Ich mag die Nähe zum Niederrhein, weil das ist wie so ein kleiner Urlaub. Wenn wir mit dem Fahrrad fahren, dann fahren wir kurz aus der Stadt raus, weil mit dem Fahrrad hier durch die Stadt zu fahren, ist einfach gruselig. Und wenn man dann so einfach nur 20 Minuten rausfährt, dann kann man im Prinzip Urlaub vor der Haustür machen, vom Stadtgeschehen. Ich bin aber auch einfach gerne in der Stadt, weil ich das gut finde, die Annehmlichkeiten, alles mit kurzen Wegen, auch die Arbeit. Ich bin in 20 Minuten in Bochum. Und Highlights, es gibt so viele Highlights. Die Halden, der Landschaftspark, die Seen. Deshalb, ich sag ja, man muss sich vielleicht mit dem Ruhrgebiet auch gar nicht verstecken. Und auch der Ruhrtourismus hat in den letzten Jahren ordentlich Gas gegeben, auch als Urlaubsziel das Ruhrgebiet, abseits von Schwarzwald und Bayerischem Wald und was wir alles, Nordsee. Die Leute können ja auch mal hier hinkommen.
Du bist heute für die GLS Bank ein ganz wichtiger Kommunikator. Dein Gesicht sieht man, du kümmerst dich sehr intensiv ums Digitale. Hast aber ursprünglich mal eine Ausbildung zum Elektrotechniker gemacht?
Nicht ganz.
Zum Elektriker?
Elektriker. Also genau genommen zum Energieanlagen-Elektroniker Fachrichtung Betriebstechnik.
Mhm, bei ThyssenKrupp.
Ja. Das ist. Nee, damals war es, glaube ich, noch nicht ThyssenKrupp, sondern
das stimmt,
nur
das ist,
Thyssen.
Genau, das ist
91 habe ich angefangen,
richtig,
ja.
Umfirmiert. Also, du bist ein Kind des Ruhrgebiets. Du arbeitest heute in einem IT-Bereich beziehungsweise in einem Bereich rund um die digitalen Medien, hast aber eigentlich einen ganz anderen Ursprung. Mhm. Wie kam es, dass du erstmal so was handwerklich Elektrotechnisches gelernt hast?
Ja, dem möchte ich vorausschicken, ich bin nicht der wichtigste Kommunikator der GLS Bank.
Habe ich
richtig
gesagt?
Der wichtigste, das ist ein schönes Kompliment, aber wir haben fast 1000 tolle Mitarbeitende und da gibt es ganz viele, die auch genauso toll kommunizieren nach außen und unser Unternehmen darstellen. Ich komme klassischerweise, Arbeiterkind, Duisburg, zu faul in der Schule. Was machst du? Machst du eine Ausbildung? Nee, ich will Abi machen. Ja gut, dann wiederhol doch mal die 10. Klasse, weil du bist im Moment so schlecht. So, dann Gitarre, erste Freundin, scheiße, alles falsch gelaufen. Jetzt musst du doch von der Schule, was machst du? Ja, Vater war auch Elektriker, Elektrik ist gut. Und dann habe ich tatsächlich 2 Bewerbungsschreiben rausgehauen und hatte 2 Möglichkeiten, auch einen Job zu lernen. Einmal eben den Elektriker bei Thyssen und einmal bei Krupp, die aber natürlich damals schon auf dem absteigenden Ast. Ich war selber als Kind mit auf der Brücke der Solidarität, damals schon demonstrieren. Vielleicht auch einer der Punkte, die mich in meinem späteren Lebensweg, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, so ein bisschen geprägt haben. Technischer Zeichner und dann, ne, ja, aber da musst du über die Brücke fahren jeden Morgen mit dem Fahrrad und das ist doch so weit und Elektrik hast dich ja immer schon so ein bisschen, mach doch Elektriker. Ja, und dann habe ich
diese, hast du dich wirklich immer schon für Elektrik interessiert? Warst du derjenige, der in Physik gut war?
Nee, Physik nicht, aber ich hatte ein Wahlpflichtfach 2 in der Gesamtschule hier um die Ecke, Elektrotechnik. Und ja, dann, der Vater war Elektriker, ich hatte einen Lötkolben zu Hause und dann hat so eins zum anderen.
Okay, also es gibt tatsächlich eine bereits kindliche Leidenschaft für Technik.
Ja, so ein bisschen.
Warst du der Lego-Technik-Bastelfreak?
Mhm. Lego-Technik-Hubschrauber 1984 zu Weihnachten.
Okay, du hättest auch Ingenieurswissenschaften studieren können, weil fast jeder Ingenieur, den man trifft, der hat genau so angefangen.
Aber ich war zu faul in der Schule.
Okay, warum?
Warum ist man zu faul? Ich war nicht doof, ich war nur zu faul.
Klassiker.
Ich habe keine Hausaufgaben gemacht. Ich habe bestimmte Dinge einfach. Ich war gerne schon, wir haben gerade drüber gesprochen, fotografieren, auch als Kind schon, mit Vaters Praktika. Ich habe früh die musikalische Prägung, viel Platten gehört und Musik gehört und mich dafür interessiert. Und Schule war immer so ein Mittel zum Zweck. Und auf einem Level, wo ich dachte, dann kommst du schon irgendwie durch. Und im Nachhinein betrachtet natürlich völlig Banane, aber gut, man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Ich habe immerhin das Beste draus gemacht und die Achterbahn des Lebens war bisher ganz lustig.
Wir springen tatsächlich in der Zeit gerne hin und her. Und ich finde es wirklich interessant zu wissen, was du eigentlich heute machst. Du bist bei der GLS Bank. Ist eine sehr bekannte Bank und die ist vor allem bekannt dafür, dass sie für das Thema Nachhaltigkeit steht, wie keine andere.
Die GLS Bank, ohne jetzt groß die Werbetrommel zu rühren, ist tatsächlich vor 50 Jahren, im gleichen Jahr, in dem ich auch geboren bin, gegründet mit dem Zweck, eine nachhaltige Bank für Mensch und Umwelt zu sein. Und das ist auch genau das, was mich dahin gebracht hat.
Tatsächlich genau dieser Aspekt.
Wenn mir vor elf Jahren jemand gesagt hätte, du wirst mal in einer Bank arbeiten, da hätte ich gefragt, ob ich der Person mal den Puls fühlen soll. Also ich hatte bis dato mit Banken nichts zu tun. Ich habe gesagt, sie sind alle doof, sind alles Abzocker. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der sagte auf einer Veranstaltung, könntest du dir eigentlich vorstellen, da zu arbeiten? Und dann habe ich gesagt, ach, Banken, nee. Ist mir alles, weiß ich nicht. Ja, nee, wir sind anders. Das war mein ehemaliger Kollege Hannes Korten, der leider 2016 verstorben ist. Und er sagte, dann gib mir doch mal 10 Minuten. Und dann hat er so ein bisschen erzählt. Und nach 9,5 Minuten habe ich gesagt, okay, wann soll ich anfangen? Weil einfach diese Intention, über den Finanzhebel die Welt ein Stück besser zu machen, mich so begeistert hat von jetzt auf gleich, dass ich gesagt habe, das kann ich mir gut vorstellen, dazu arbeiten.
Dann war er aber außerordentlich überzeugend, wenn er es geschafft hat, in 9,5 Minuten von ich finde Banken doof hin zu ich würde gerne bei euch arbeiten.
Er selber war ja gar nicht so überzeugend. Das Prinzip, wie die Bank arbeitet, hat mich halt sehr schnell überzeugt.
Was genau hat dich überzeugt?
Ich müsste jetzt ein bisschen ausholen und sagen, wie funktioniert eine Bank? Um es mal kurz zu machen, die 17,48 Euro, die auf deinem Konto liegen, werden unter Umständen von einem konventionellen Finanzdienstleister dazu verwendet, Dinge zu finanzieren, das du nicht möchtest. Atomstrom, Massentierhaltung, Kohlekraftwerke, Waffenrüstung etc. Und genau das tun wir nicht. Wir finanzieren also Projekte wie erneuerbare Energien, Biolandwirtschaft, sozialer Wohnungsbau, bezahlbare Mieten. Also alles Dinge, die Mensch und Umwelt zugutekommen für eine Zukunft, nicht vor der wir Angst haben, sondern die wir uns wünschen. Und dieses Prinzip hat mich dann eben überzeugt und auch mit mir selber ein Stück weit was gemacht, meinen Lebensweg auch ein bisschen verändert, um Dinge so ein bisschen ins Positive zu bringen, mich auch ein bisschen in Dinge einzubringen, um politisch Menschen, die Unterstützung brauchen, so ein bisschen unter die Arme greifen zu können, auch mit meiner Arbeit und der Tätigkeit, die ich jetzt sinnstiftend in der GLS Bank ausfüllen darf.
Ja, das werden wir uns in der nächsten guten Stunde noch ein bisschen genauer ansehen. Wie ist eine Bank wirklich nachhaltig? Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen. Also ist diese GLS-Bank wirklich so, dass sie sich nur mit nachhaltigen Themen beschäftigt? Da gibt es keine einzige Ausnahme.
Das ist ja genau das Prinzip. Also wir haben klassische Ausschlussregularien, die uns oder die wir uns selber auferlegt haben. Die gehen weit über ESG und was man so aus der Fachpresse hört hinaus. Wir sind da noch eine Spur härter und wir prüfen jeden Kredit auf Herz und Nieren. Und wenn da Dinge drin sind, die nicht zu unseren Wertevorstellungen passen oder zu Dingen, wo wir sagen, die können wir nicht wohlwollend finanzieren, dann werden die auch nicht finanziert. Und tatsächlich hat die Stiftung Warentest das letztens als Testsieger auch bestätigt. Und wir sind, was uns sehr freut, 15 Mal in Folge Bank des Jahres geworden, einen Preis, den das Publikum vergibt und keine Jury, die in irgendeiner Form bestechlich wäre. Insofern nehmen wir solche Auszeichnungen auch gerne an. Oder beispielsweise, es gibt die Verbraucherzentralen oder Initiativen wie Urgewalt oder den Fair Finance Guide, die unabhängig Finanzinstitute testen, uns da regelmäßig auch Bestnoten zuschreiben. Und um dir mal ein Gefühl dafür zu geben, es sprechen ja alle im Moment von dem 1,5-Grad-Ziel vom Pariser Klimaabkommen. Ja. Und aktuell bewegt sich unser gesamtes Anlageuniversum, also alle Dinge, wo wir Geld reingeben, noch in diesem 1,5-Grad-Rahmen. Und das ist ein super Indikator, um den Menschen einfach zu sagen, wie Geld als Hebel auch wirken kann, wenn man die richtigen Dinge finanziert.
Also das wird kein GLS-Bank-Podcast heute.
Ich hoffe doch.
Ja, wird's auch nicht. Und trotzdem ist es natürlich wirklich interessant, weil ich schon glaube, dass auch immer noch einige gar nicht wissen, dass es eine Bank mit so einer Idee gibt. Machen wir wieder einen Schritt zurück. Mhm. Du warst damals, also du bist von 1970?
74.
Richtig. Du hast damals, bist nicht zur Bundeswehr gegangen, sondern du hast Zivildienst gemacht. Genau. Das heißt, du hattest damals schon... Und es war ja damals noch aufwendig, eher Zivildienst zu machen. Also das Verweigern war mit Aufwand verbunden. Das heißt, es war dir wichtig, eher eine soziale Leistung für die Gesellschaft zu bringen, als eine militärisch verteidigende Leistung. Warum?
Grundsätzlich habe ich Kriege immer schon abgelehnt. Und es war für mich, es stand nie zur Debatte, zur Bundeswehr zu gehen. Und dann kam eben diese Ausbildung bei Thyssen auf der Wörthstraße hier, das gibt es jetzt nicht mehr, da steht jetzt ein Aldi. Wir waren so knappe 400 Testosteronbolzen. Und was ich noch nicht erzählt habe, ich habe dann im letzten Ausbildungsjahr auch Mobbing erfahren. Und das hat mich auch ein Stück weit, glaube ich, für meinen weiteren Lebensweg geprägt, anderen zu helfen, die vielleicht in eine ähnliche Situation kommen, sei es gesundheitlich, durch Mobbing, dadurch, dass sie vielleicht eine Behinderung haben, dadurch, dass sie in unserer Gesellschaft, wie ich vielleicht auch als Arbeiterkind, es schwer haben. Und ich glaube, dass es auch ein Wegweiser für mich war, zu bestätigen, nee, du gehst nicht zur Bundeswehr, du möchtest lieber dich sozial engagieren. Und das ist vielleicht auch das, was heute so ein bisschen in mir immer wieder aufkocht und brodelt, wenn es darum geht, zu versuchen, Missstände in welcher Art auch immer, sei es Inklusion, Diversität, gendergerechte Sprache, Menschen in irgendeiner Form. Und selbst wenn ich es nur auf dem digitalen Wege mache, zu unterstützen. Und insofern war es für mich eigentlich völlig klar, die Bundeswehr zu verweigern und dann im Krankenhaus meinen Zivildienst zu absolvieren.
Du hast das gerade so im Nebensatz gesagt, dass du damals in der Ausbildung Mobbing-Erfahrungen gemacht hast. Mobbing ist ein relativ breiter Begriff. Magst du es konkretisieren?
Ich habe ja 1987 angefangen, Gitarre zu spielen und dann habe ich mir während der Ausbildung tatsächlich die Haare wachsen lassen, so Schulterlänge, lockiges Haar. Frauen mit Lockenstab haben mich beneidet. Und dann hatte ich auch so eine goldene Kreole im Ohr. Man sieht heute noch das Loch. Und das hat dazu geführt, dass die eben schon erwähnten Testosteronbolzen mich irgendwann in eine Ecke geschoben haben, die mir dann nicht gut tat. Und das hat sich dann so ein bisschen eskaliert in so eine Mobbing-Richtung. Ja, dass man mir einfach dann im Zuge dessen auch Dinge unterstellt hat wie Doofheit, Drogenkonsum, ähnliche Dinge. Und das hat tatsächlich so ein ganzes Jahr lang angehalten, bis ich dann mit der Abschlussprüfung die Ausbildung beenden konnte und mit erhobenem Stinkefinger dann vom Parkplatz gehen konnte endlich.
Das ist jetzt 25, 30 Jahre her.
Das war so 94, 95, ja.
Und es ist jetzt noch ein Thema. Es hängt einem doch an.
Ich glaube, sowas vergisst man nicht.
Mhm.
Und jetzt war es in meinem Fall noch so, ich will nicht sagen, es war erträglich. Mobbing ist nie erträglich. Ich will das auch gar nicht runterspielen. Ich bin vielleicht damals etwas leichtfüßiger, naiver auch damit umgegangen. Heute würde ich vielleicht ganz anders damit umgehen. Heute würde ich vielleicht auch sofort zu Führungskräften gehen und sagen, ich habe da ein Problem, das habe ich damals nicht getan. Keine Ahnung.
Du hast Musik gemacht. Du hast dir eine Gitarre gekauft. Mhm. Und dann war es nicht nur eine, sondern irgendwann waren es auch mehrere. Hast du in einer Band gespielt?
Ich habe tatsächlich 1989, da hat mein Onkel, der hat, kennst du, ich weiß nicht, ob es noch überhaupt noch jemand kennt, es gab Orgelbausätze von Versi.
Ja.
Und dann hat er sich irgendwann mal von einem Kollegen einen Yamaha DX7 gekauft mit einer MIDI-Schnittstelle. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, den habe ich mal zu Weihnachten bekommen, einen Atari ST. Und der stand mit Cubase in allen Musikstudios. Und dann habe ich zu meinem Onkel gesagt, wenn du mir eine Strat kaufst, kriegst du den Atari. Und dann haben wir getauscht. Wir sind nach Wattenscheid West zu Bayers Musikladen. Mhm. Und dann hat er gesagt, so, aber nur made in USA. Und dann hatte ich meine erste E-Gitarre 1989 und habe dann immer autodidaktisch versucht, mir das selber beizubringen. Und hatte tatsächlich im Bunker Wannamer Ort zum Zivildienst auch eine kleine Band mal so für 2-3 Jahre. Und dann leider ganz viele Jahre nicht mehr. Dann habe ich immer mit einem Freund aus der Schule mich ab und zu noch zum Gitarrespielen getroffen. Und jetzt haben wir tatsächlich im Unternehmen eine Band, wo wir gelegentlich dann auch auf Festen für Mitarbeitende, also Jahresempfang oder dann auch mal so 4-5 Lieder spielen dürfen.
Welche?
Wir covern im Moment.
Was?
Was wir covern. Das letzte Mal, als wir tatsächlich einen Auftritt hatten, war auch ein Charity-Konzert. Da haben wir für eine Stiftung in Kenia ein bisschen gesammelt. Da gab es einen wilden Mix aus Satellite. Ich weiß gar nicht mehr, welche Dame es gesungen hat.
Nena.
Nee, das andere Satellite aus den 90ern. Und dann hatten wir tatsächlich noch The Look von Roxette, weil unser Gitarrist das unbedingt mal spielen wollte. Mhm. Und dann gab es noch Toto Africa, also so typisches
leicht. Das ist aber anspruchsvoll.
Ja, typisches leichtfüßiges Coverzeug.
Africa von Toto ist alles andere als leichtfüßig. Aber gut, vielleicht war es ja dann doch leichtfüßig vorgetragen. Auf jeden Fall ein erhebliches Stück Kreativität. Und zwar so viel, dass es dir Spaß gemacht hat. Du hast dich ja damals eingebracht. Auf der anderen Seite warst du dann Atari ST los.
Ja, aber die Interessen haben sich verschoben und ich habe dann eine Zeit lang mich damit beschäftigt und dann dachte ich so, eine Gitarre ist mir jetzt aber wichtiger als der Computer.
Du hast im weiteren Verlauf die Karriere als Elektriker relativ kurzfristig dann auch beendet mit Abschluss deiner Ausbildung.
Der Witz war, ich habe die Ausbildung begonnen, die Probezeit war gerade rum und in meinem Kopf hat es schon gesagt, du wirst diesen Job danach nie wieder machen. Mhm. Und genauso ist es auch gekommen. Die haben uns dann nach der Ausbildung tatsächlich noch 6 Monate beschäftigt, damit wir Arbeitslosengeld kriegen, weil sie haben gesagt, sie können uns nicht weiter beschäftigen, was mir eigentlich dann egal war. Und dann war ja auch für mich klar, dann kommt sowieso erstmal der Zivildienst, aber für mich war auch völlig klar in dem Moment, eigentlich wirst du nie wieder in deinem Leben als Elektriker arbeiten wollen.
Du hast dich dann aber mit Webdesign beschäftigt. Also in dem Moment, als der Computer quasi so richtig da war und nicht der Atari, sondern ein richtiger PC. Und dann das Internet kam.
Der Computer war ja weit weg. Und dann parallel zum Zivildienst kam dieses Internet nach Deutschland.
Dieses Internet.
Und ein Kollege, der hat mir dann davon erzählt, während des Zivildienstes. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe auch ein Modem. Und ich komm da rein. Und dann habe ich gesagt, ja, zeig mir das doch mal. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ja selber noch keinen Computer. Und dann hat er mir das gezeigt und dann hat er da bei Alta Vista in dieser Suchmaschine, da gab es noch kein Google, hat er irgendwas eingegeben und dann kamen ganz viele Seiten und ich sagte, es ist ja der Wahnsinn. Und es hat so eine Initialzündung in meinem Kopf gestartet, dass ich gesagt habe, diese globale Vernetzung, ich finde das so, es ist so ein Wahnsinn für mich. Und dann habe ich gesagt, vielleicht kann ich das ja beruflich machen. Und dann habe ich ganz banal an der Volkshochschule so einen HTML-Kurs gemacht und dann habe ich angefangen, Webseiten zu bauen. Und das hatte so ein bisschen was von Pioniergeist, denn es gab weder irgendwelche Ausbildungsmaßnahmen, es gab keine Studiengänge, es wusste ja eigentlich niemand in Deutschland, wie macht man das zu dem Zeitpunkt. Das war so 96, 97 und dann habe ich mich da so einfach reingestürzt und habe gemacht.
War dir damals klar, dass das sowas Pionierartiges ist?
Nee, natürlich nicht. Für mich war das damals so, ich möchte das jetzt machen, sofort. Aber ich habe keine 10 oder 15 oder 20 Jahre weitergedacht. Ich habe es einfach gemacht.
Kannst du dich an die Zeit tatsächlich noch erinnern, wie so dein Alltag dann aussah?
Da habe ich dann im Gegensatz zur Schule, wo ich ja relativ faul war, erstmal ganz viel gelesen. Im Internet, über das Internet, wie man das Internet bespielt. Denn es gab ja auch noch keine Fachliteratur so richtig. Das war halt alles ein wenig skurril.
Du wurdest von heute auf morgen ein Nerd?
Ein Stück weit schon. Also ich habe dann, wenn mich heute jemand fragt, ich sage, ich bin seit 1997 nicht mehr offline gewesen.
Und stimmt's?
Es stimmt. Ich neige auch dazu, immer wieder mal noch Überstunden zu machen und weil mich einfach ganz viele Dinge beschäftigen, jetzt auch im Zuge der KI probiere ich ganz viel aus und ich habe mich dann sehr stark da hineingeworfen. Ich bin in dieses Internet eingetaucht über Chatrooms, über Webseiten bauen, über HTML online, irgendwelche Freaks, die erzählt haben, wie es geht und habe versucht, dieses ganze Wissen aufzusaugen und so umzusetzen, dass es dann tatsächlich 1998 geklappt hat, auch unter Zuhilfenahme damals der Arbeitsagentur. Ich war ja dann zwischen Zivildienst und meinem ersten Job faktisch arbeitslos.
Wie lange?
2-3 Jahre.
Mhm. Das war die Zeit, in der du Zeit hattest?
Ja, ich habe dann so ein bisschen versucht, nebenbei zu jobben.
Mhm.
Und habe mich dann weitergebildet und habe dann mir eine eigene Webseite gebaut und da ist jemand, ein Besitzer einer Werbeagentur, darauf aufmerksam geworden und hat dann irgendwann angerufen und hat gesagt, ich brauche jemanden, der Webseiten bauen kann. Und dann habe ich da angefangen und habe dann für beispielsweise den Zulieferer für Mercedes-Nutzfahrzeuge in Esslingen die erste Webseite gebaut. Also völlig verrückt eigentlich.
Das heißt, es ging eigentlich direkt von 0 auf 100 dann los?
Ja.
Direkt in der Branche, die du bis heute noch intensiv begleitest oder in einem
Ja, aber ich sitze ja heute auf der anderen Seite. Also ich habe ja dann ein paar Jahre auf der Agenturseite gesessen.
Du warst auch selbstständig?
Ich war zwischendurch auch mal selbstständig, leidlich.
Aber ein paar Jahre sogar?
Ja, von 2004. Da habe ich es dann so ein bisschen aus der Not geboren, weil die Agentur, das war dann mittlerweile aber schon eine andere, die ist dann insolvent gegangen. Im Dezember 2023 kam der Chef und hat gesagt, so, jetzt ist leider Schluss. Nee, Quatsch, ich habe mich verrechnet. 2023 war es natürlich, als ich mich.
Yep.
Ne, 2023 wäre etwas kurzfristig gewesen.
Ja.
Und dann habe ich überlegt, was machst du? Und dann haben tatsächlich so 2-3 Kundinnen angerufen und haben gesagt, es wäre schön, wenn sie uns weiter betreuen. Und dann habe ich diese typische Ich-AG gegründet und habe mich selbstständig gemacht, erst als Webdesigner und bin ja dann später auf die digitale Kommunikation umgeswitcht, als dieses Social Media nach Deutschland kam.
Ich habe das mal gelesen, dass du in den Jahren, in denen du selbstständig warst, um die 250 Unternehmen beraten hast. Kommt das hin?
Ja.
Das ist eine ganze Menge. Also für eine Selbstständigkeit, die kann man doch dann ohne weiteres als erfolgreich beschreiben, oder?
Ich habe gesagt, ich habe ungefähr 250 Unternehmen. Es waren natürlich auch, dadurch, dass ich ja ein Einzelunternehmer war, waren es auch sehr viele kleine Unternehmen. Aber ich hatte das Glück, dass ich einfach weiterempfohlen wurde und in Netzwerke geraten bin, Heute gibt es vergleichbare Institutionen, wo sich Dienstleister montags morgens um 8.30 Uhr im Hotel zum Kaffee treffen und netzwerken und dann Visitenkarten verteilen. Sowas Ähnliches gab es natürlich vor 20 Jahren auch schon. Und man hat mich glücklicherweise weiterempfohlen. Ich war auch in so einem Kreativ-Bubble-Club, nenne ich ihn mal, wo wir so auf einer privaten Ebene das auch gemacht haben. Der eine war Grafikdesigner, ich war der Webdesigner, einer war Texter. Und dann hat man sich so gegenseitig befruchtet und konnte sich so ein bisschen ergänzen in den Gewerken.
Also Kreativität wird ja oft mit so einer hippen Welt gleichgesetzt. Verrückt, bunt, schrill und irgendwie wahnsinnig schräg. Mhm. War es verrückt, bunt, hip und wahnsinnig schräg?
Nee, natürlich nicht. Also teilweise war es auch ganz einfaches Runterschrubben. Ich brauche eine Webseite jetzt, sofort, mach fertig. Also ganz unterschiedlich. Es waren ja auch ganz unterschiedliche Auftraggebende. Also es waren Rechtsanwaltskanzleien, es waren Einzelhändler, es waren Handwerker dabei. Es war ein wilder Mix.
Wo standen die Stratocaster zu der Zeit?
Im Wohnzimmer.
Stand die da nur?
Die steht da immer noch.
Seitdem unberührt?
Natürlich nicht.
Das wäre auch wirklich zu schade.
Wobei natürlich die Telecaster.
Du hast insgesamt 5 Gitarren. Mhm. Strat und Tele, nur für die, die es nicht wissen, sind beide von Fender. Zu unterschiedlichen Zeiten erfunden, entwickelt und somit die populärsten Gitarren der Welt. Mhm. Und du spielst lieber die Tele als die Strat.
Ja, ich habe mir auch tatsächlich zu meinem runden Geburtstag von Fender eine bauen lassen.
Tatsächlich?
Ja, weil jetzt wird es ein bisschen nerdig. Ich fand immer die erste Telecaster toll, die 1952 auf den Markt kam. Butterscotch Body, schwarzes Schlagbrett. Die gibt's aber, wenn man die heute kaufen möchte, neu, nur mit dem fetten Hals. Und ich habe halt so kleine Finger. Und dann habe ich mir einfach kurzerhand bei Fender eine bauen lassen mit einem Modern C-Hals, wo ich mit meinen kleinen Fingerchen auch drum komme, aber eben die restlichen Spezifikationen sind wie die von der Tele, die 1952 als erste vom Band lief.
Und mit so einer kultigen Gitarre spielst du Lieder von Roxette? Mhm.
Es war ein Charity-Konzert. Okay. Wir haben alles gegeben. Wir haben für Kinder, für arme Kinder in Kenia gesammelt. In Ehre. Da ist das legitim. Nein. In so einer Coverband, da kommen die natürlich, da muss man alle Wünsche aller beteiligten MusikerInnen auch berücksichtigen und das war für mich
völlig. Ich habe großes Verständnis für jede Form von Musik.
Ja.
Du hast den Elektriker gemacht, du hast deinen Zivildienst im Krankenhaus gemacht und hast in der Pflege gearbeitet und bist dann in die Computer-IT
nicht ganz
Welt gerutscht.
Ich war zum Glück nicht in der Pflege. Das war tatsächlich auch eine Überlegung. Als ich im Krankenhaus Zivildienst gemacht habe, ich war in so einer Gruppe, wir haben alles von A nach B transportiert. Aber ich hatte natürlich tagtäglich mehrere Stunden auch mit Pflegepersonal zu tun und hatte kurz den Impuls zu sagen, hier bleibe ich, ich werde Pfleger. Aber das hätte ich nicht geschafft. Also mein Respekt, wirklich, wir müssen alles tun in Deutschland, dass wir das Pflegepersonal aufrechterhalten, adäquat bezahlen, faire Vergütung, Stundenarbeit etc. Aber ich persönlich hätte es wahrscheinlich nicht geschafft. Dann keine Ahnung, was mit mir passiert wäre.
Dennoch warst du in diesem Krankenhausumfeld. Mhm. Wenn du dich jetzt morgens an deinen Schreibtisch setzt mit deiner aktuellen Funktion, dann werden wir gleich noch ein bisschen genauer mal darüber sprechen, was machst du denn eigentlich im Detail? Aber es hat irgendwas mit Social Media zu tun, es hat irgendwas mit der Bankenwelt zu tun. Mhm. Ist das nicht irre, was für eine andere Welt du jetzt lebst als die, die du damals gelebt hast? 2 Leben, 3 Leben oder mehr Leben?
Ja, ich setze mich dann morgens an den Schreibtisch und denke, scheiße, hast du auch ein Stück weit Glück gehabt. Dass du jetzt so einen Job machen kannst, rückblickend, wo ich ja herkomme. Und natürlich macht mich das auch ein bisschen demütig und ein bisschen stolz auch.
Lass uns mal darüber sprechen, was du tatsächlich heute machst. Social Media ist irgendwie immer so ein Riesenthema. Mhm. Und ich finde es toll, wenn wir es mal konkretisieren würden.
Social Media heißt konkret, ich bin in die Bank gekommen als Social Media Experte vor 10 Jahren und habe dann erstmal das ganze Themenfeld digitale Kommunikation ausgefüllt, weil mein Kollege gesagt hat, ich muss mich hier im Haus um andere Dinge kümmern. Das heißt, also ich habe klassischerweise bei Facebook, Twitter, Instagram habe ich, ne, Instagram hatten wir damals noch nicht, aber Facebook und Twitter, wir waren eine der ersten Banken tatsächlich, die auch Social Media gemacht haben und geblockt haben. Es gab damals schon eine sehr große Verbindung in die Blogger-Szene auch. Und habe dieses Themenfeld erstmal übernommen, heißt also klassischerweise die Social-Media-Kanäle mit Postings bespielt, das Community-Management gemacht. Und das hat sich im Laufe der Jahre so ein bisschen gewandelt. Unsere Abteilung ist immer größer geworden. Wir sind mittlerweile 30 Menschen in der Kommunikationsabteilung. Wir sind jetzt 2 Vollzeit-Menschen. Meine Kollegin Nathalie, die ist jetzt seit 5 Jahren bei uns. Die hat auch als Trainee angefangen. Und wir haben uns die Rollen so ein bisschen aufgeteilt. Sie kümmert sich jetzt ums Publishing. Das heißt, sie postet die ganzen Sachen, sie bereitet die Postings vor, macht die Creatives. Wir haben noch eine Werkstudentin und eine Praktikantin, die helfen uns da ein bisschen bei. Und sie postet und sie kümmert sich um das Sinfluencer-Marketing, was wir ganz bewusst Sinfluencer-Marketing nennen und nicht Influencer-Marketing, weil das sind diejenigen, die am Strand sitzen, die Flasche per Woll in die Kamera halten und sagen, kauf die jetzt.
Was haltet ihr in die Kamera?
Wir versuchen, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die sich tatsächlich auch schon auf den Weg gemacht haben, in ihrem Influencer-Leben auch was Positives zu bewirken. Und da gibt es ja auch viele ganz tolle Menschen, die Schritt für Schritt sich der Nachhaltigkeit annähern, sei es über die Ernährung, über erneuerbare Energien, weiß der Geier, wohnen.
Und was macht ihr dann da?
Und mit denen arbeiten wir zusammen und die halten dann unser Produkt, Konto und Karte, in die Kamera und sagen, wenn auch du was bewegen möchtest, dann wechsel doch vielleicht mal die Bank. Weil wir haben natürlich die Herausforderung, das hast du auch gerade schon richtig erkannt, viele kennen uns tatsächlich noch nicht. Und was mache ich seit 10 Jahren? Renne ich durch die Welt und versuche den Menschen zu erklären, was macht denn eigentlich so eine nachhaltige Bank? Und ich kümmere mich jetzt im Social-Media-Team hauptsächlich ums Community-Management zum einen. Das heißt also, wenn Menschen in diesem Internet, wir haben ja mittlerweile bis auf Twitter, weil Elon Musk können wir nicht mehr, wollen wir auch nicht mehr, haben wir ganz viele tolle andere Kanäle, wo die Menschen uns Fragen stellen, Sorgen und Nöte haben. Hilfe, ich habe meine Karte verloren, was soll ich tun? Mein PIN ist gesperrt, die landen alle bei mir. Mhm. Und ich betreue die MarkenbotschafterInnen. Das heißt, es ist ja auch ein Trend in der Marketing-Szene, der immer stärker wird, genannt Corporate Influencer, die zu befähigen, also Menschen aus der Mitarbeiterschaft heraus, sich in ihren eigenen Kanälen als Markenbotschafter zu exponieren mit ihrer Expertise, um zum einen auf das Unternehmen aufmerksam zu machen, zum anderen aber auch über neue Fachkräfte zu finden. Also wir sprechen hier klassischerweise über Employer Branding oder zum Beispiel auch Vertriebsabschlüsse. Das heißt, wenn Menschen sich aus unserem Haus im Internet tummeln mit ihrer Expertise und dann kommt irgendjemand und sagt, ich möchte jetzt gerne eine neue Scheune bauen und obendrauf PV, dann den richtigen Ansprechpartner direkt schon aus dem Haus zur Hand zu haben. Und das sind ganz viele tolle neue Sachen, die da auch immer auf uns zukommen. Also das Marketingrad, ihr kennt das selber, das dreht sich. Vielleicht gibt es nächste Woche wieder ein neues Netzwerk. Und das macht sehr viel Spaß, weil wir den Freiraum haben, das auch alles auszuprobieren.
Das heißt, das ist eine Bank, die steht für Werte, für Vielfalt, für Inklusion. Mhm. Und kommuniziert das auch alles über die sozialen Medien. Mhm. Und gleichzeitig sind soziale Medien aber so ein Schmelztiegel für Schein, Glanz und dick auftragen, wo eigentlich gar nicht viel dick aufzutragen ist. Ist ja irgendwie auch eine Diskrepanz. Ist ein Kommunikationsweg, der schwierig ist, weil er so heterogen genutzt wird. Wie schafft ihr es, glaubwürdig zu sein, während irgendwo ein Swipe weiter so dermaßen auf die Kacke gehauen wird?
Ein ganz wichtiger Punkt, der uns auch immer schon begleitet, ist natürlich die Transparenz. Das ist auch zum Beispiel ein Punkt, du wirst in unserem Magazin Kreditvergaben lesen können. Das kannst du bei einer anderen Bank nicht unbedingt, weil die einfach sowas gar nicht transparent machen wollen.
Also wer einen Kredit bekommen hat oder was?
Genau, also Geschäftskundenkredite, die sind bei uns offengelegt. Das heißt, wir gehen transparent mit dem, was wir tun, auch nach außen und sagen, ihr könnt uns in die Karten gucken. Die Vorstandsgehälter stehen bei uns im Nachhaltigkeitsbericht. Also da steht, Aysel Osmanoglu verdient Summe X. Da lacht sich ein lokaler Filialleiter hier lacht sich wahrscheinlich tot. Ist auch ein Unterschied. Bei uns ist beispielsweise die Spanne der Gehälter zwischen Putzkraft und Vorständin ist nur 6,2.
Heißt?
Das maximal 6,2-fache von dem, was die Putzkraft kriegt, kriegt die Vorständin. Und es war im letzten Jahr deutlich höher noch. Und wir versuchen natürlich genau dieses Gap möglichst klein zu halten, damit diese Schere nicht größer wird und wir adäquate, aber eben auch faire Gehälter zu zahlen und nicht irgendwelche fetten Boni wie Großbankmanager, die dann im zweistelligen Millionenbereich nach Hause gehen und ist mir doch alles egal. Also wir versuchen an ganz viel Stellschrauben auch Gender Pay Gap, den versuchen wir deutlich immer wieder zu reduzieren, dass Frauen bei uns im Haus auch adäquat bezahlt werden, solche Geschichten.
Ist ja ein super hehrer Ansatz. Jetzt hört bei Geld bekanntlich irgendwann die Freundschaft auf und ich kann mir doch gut vorstellen, dass der ein oder andere sagt, also ich fände es schon cool, eine Million im Jahr zu verdienen oder 500.000. Schade, da kriege ich nur 100 oder so. So wie du es jetzt schilderst, sind die Leute bei euch tatsächlich mit einem hohen Maß an Idealismus ausgestattet?
Ja, also ich bekomme es von den Menschen, mit denen ich im Unternehmen zu tun habe, gespiegelt, dass eine hohe Zufriedenheit herrscht, dass eine hohe intrinsische Motivation herrscht, auch sich beispielsweise als Markenbotschafterin bei LinkedIn zu tummeln, um für die gute Sache auch so ein paar Sachen da reinzuschreiben in dieses Internet. Und ich erlebe Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich in der Bank zu tun habe, die das alles so befürworten. Und es gibt immer Leute, die sagen, ich möchte mehr Geld verdienen und gehen dann vielleicht auch woanders hin, kommen aber auch wieder zurück, haben wir auch schon erlebt. Also es ist nicht immer nur der schnöde Mammon.
Klingt nach einer guten Atmosphäre, klingt eigentlich total malerisch. Ist es so?
Ja, sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht 10 Jahre da.
Das Thema soziale Verantwortung ist eins, das du eigentlich auch schon immer begleitet hast oder in dir gespürt hast. Wann ging das los, dass du dich zum Beispiel auch ehrenamtlich engagiert hast?
Ehrenamtlich habe ich mich relativ früh im Sportverein engagiert. Also ich war schon mit 16, glaube ich, Jugendwart bei uns im Sportverein, später auch Trainer, habe Kindern das Segeln beigebracht, hier im Masurensee an der Sechs-Seen-Platte im Duisburger Süden.
Natürlich.
Bin selber seit 1981 schon dort im Verein. Mit 7 Jahren habe ich auch selber angefangen. War dann auch Sportwart eine Zeit lang, habe dann mal eine Zeit lang nichts gemacht, war zwischendurch auch mal 10 Jahre Geschäftsführer, habe mich dann wieder ein bisschen zurückgezogen, weil war mir dann auch einfach mal ein bisschen zu viel, musste mich auch mal ein bisschen ausruhen. Habe mich zwischendurch auch politisch ein bisschen engagiert. Wie gesagt, ich habe noch so die Bilder im Kopf, damals auf der Brücke der Solidarität, als es darum ging, Krupp zu retten. Also ich hatte immer schon, glaube ich, so eine leichte Ader, mich zu engagieren, aktivistisch. Und wenn man dann im Zuge dieser neuen Aufgabe bei der Bank mit Themenfeldern konfrontiert wird, mit sozialer Ungleichheit, eben Gender Pay Gap, Menschen mit Behinderung, Diversität, Inklusion, Ungerechtheit, Lieferketten, also ich könnte jetzt noch viel weiter ausschweifen, dann fängt man irgendwann auch an, sich zu fragen, ob das alles so toll ist und was kann ich tun? Und ich bin dann auch einer Partei beigetreten, war dann auch 2-3 Mal kämpferisch bei irgendwelchen kommunalen Abenden und habe dann aber festgestellt, das ist nicht so meins und habe dann gesagt, ich mache digitalen Häuserkampf, wobei das Wort Häuserkampf, finde ich, ist heute auch schwierig zu benutzen. Also ich bin dann auch so gerade in den letzten 2-3 Jahren sehr politisch geworden, in meiner LinkedIn-Welt zum Beispiel, habe versucht auch immer wieder Desinformation zu widerlegen, was natürlich insofern blöd ist, weil ich dann der Person, die die Desinformation betreibt, natürlich auch wieder zu mehr Reichweite über die Algorithmen. Aber manchmal kann ich halt nicht anders. Und wenn einer Scheiße ins Internet schreibt, dann muss ich halt runterschreiben, das ist falsch, das stimmt so nicht. Und hier sind die Quellen. Und
wie aufwendig.
Ja. Aber.
Und funktioniert's? Kommt's an?
Stellenweise schon. Also, ich habe den Idealismus immer noch in mir, auf dem Weg auch Dinge bewegen zu können, abseits der Tatsache, dass ich auch mit vielen Kolleginnen regelmäßig zu Klimademos gehe. Wir waren beispielsweise 2018 mit 4 Omnibussen voller Mitarbeitenden aus unserem Unternehmen am Hambacher Forst und haben gegen die Rodung demonstriert. Also da passiert auch aus dem Unternehmen heraus sehr viel, mit dem ich mich dann wiederum identifizieren kann und sagen kann, ich habe meinen Teil dazu beigetragen. Ich habe nicht zu Hause auf der Couch gesessen und habe die Füße verschränkt und Fernseh geguckt, sondern ich habe wirklich mir den Arsch aufgerissen und habe mich dann auch bei Scheißwetter irgendwo hingestellt mit einem Plakat und habe gesagt, ich bin dagegen. Und da an der Stelle kommt eben auch das mit der Demut. Und wenn ich dann sehe, was so in der Welt passiert, dann bin ich schon froh, wenn ich meinen kleinen Teil auch dazu beitragen kann.
Du engagierst dich ja schon sehr intensiv mit Leib und Seele. Das ist einer der Gründe, warum du hier sitzt, denn das ist ja der Podcast, der heißt 20% mehr. Mhm. Damit suchen wir uns natürlich immer Leute raus, die nicht bei den klassischen 80% Schluss machen, sondern sagen, ja, da ist nur Luft nach oben. Wie sehr ist dir bewusst, dass du über den Durchschnitt hinaus denkst, fühlst und arbeitest?
Kennst du das Imposter-Syndrom? Also ja. Der sitzt hier, ist George, der sitzt manchmal auf meiner Schulter und sagt, du machst eigentlich noch zu wenig. Oder warum sitzt du eigentlich hier in so einem Podcast? Du hast doch nichts zu sagen, du machst doch einfach nur deinen Job. Und dann fühle ich mich natürlich geehrt, dass ich in Podcasts eingeladen werde. Es ist ja jetzt tatsächlich auch nicht der erste, es ist schon der zweite oder dritte. Aber das sagt mir natürlich, an irgendeiner Stelle machst du vielleicht auch doch ganz viel richtig. Und
das wird nicht nur der Podcast sein, der dich damit bestätigt. Du bist ja in einem Umfeld, das eine Haltung hat. Und zu einer Haltung gehört auch ganz gewiss immer eine Form der Wertschätzung. Die müsstest du entsprechend erfahren.
Ja, aber manchmal neige ich natürlich auch dazu, sie dann aus den gleichen Gründen nicht anzunehmen oder zu sagen so, ja, ich habe doch nur.
Wann hast du das letzte Mal gedacht, ich habe doch nur?
Die Pause könnt ihr rausschneiden, ne?
Die kann auch drin bleiben.
Die kann auch drin bleiben. Ja, lass sie mal drin. Das machen wir aus dramaturgischen Gründen. Mhm. Tue ich jetzt so, als hätte ich lange nachgedacht. Wir haben ja schon 10 Minuten rausgeschnitten, ne? Mhm. Wenn ich auch einfach mal einen Fachvortrag halte, weißt du, dann vorher denke ich mir so, ach komm, was hast du denn schon zu erzählen? Ach nee, du machst das jetzt schon seit über 25 Jahren. Du hast ja schon eine gewisse Expertise in deinem Fachbereich. Und dann stehst du da auf der Bühne und dann gehst du nachher runter und dann kommt da, toller Vortrag. Und du denkst dir so, ja, aber ich erzähle doch nur, was ich so mache in meinem Job. Und ja, also es ist immer so ein bisschen Ambivalenz auch dabei, aber manchmal blitzt natürlich auch durch, dass ich mir denke, ja, das ist schon, war jetzt auch schon nicht schlecht.
Dafür, dass du gesagt hast, du warst so ein fauler Schüler?
Ja, genau. Das sind dann so Dinge, ne, da kommt dann eben das auch mit dem Stolz und der Demut. Und dann denke ich mir, ja, war nicht schlecht.
Du hältst Fachvorträge unter anderem auf der Republika?
Nee, da nicht.
Sondern?
Würde ich gerne mal. Ich habe auch tatsächlich vor Corona mal einen Talk eingereicht. Der hätte es auch auf die Bühne geschafft, aber dann kam Corona und die Republika ist ausgefallen. Tatsächlich, es geht um, also ich mache eben Schulungen für unsere Mitarbeitende und während der Selbstständigkeit habe ich auch mehr Vorträge gehalten, als ich heute klassischerweise Vorträge halte, aber auch solche Podcast-Aufnahmen oder ähnliches, das sind ja auch Mini-Vorträge. Insofern, das macht schon sehr viel Spaß. Aber ich werde gelegentlich auch, ich war letztes Jahr auf dem Corporate Influencer Day zu einem Vortrag, Fachvortrag eingeladen oder so. Das ist schon solche Sachen.
Was ist
Sachen.
Das für ein Fachvortrag dann?
Da habe ich zum Beispiel eben so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie wir das mit den MarkenbotschafterInnen bei der GLS Bank machen. Und da war aber auch der Schwerpunkt eben Haltung, weil ja gerade im letzten Jahr durch die Wahlen und durch den Umbruch und Demokratie und Potsdamer Treffen, Korrektiv, Nazis in Deutschland, ja, nein, vielleicht, Remigration, schlimmes Wort, ganz viel passiert ist und ich auch dann entsprechend lauter geworden bin für die Demokratie auf LinkedIn. Und mein Ansatz ist schon, dass Menschen auch, früher hat man ja immer Unternehmen gesagt, bloß nichts sagen, bloß nicht politisch werden. Aber es steht ja eine ganze Menge auf dem Spiel und nicht zuletzt unsere Demokratie.
Du bist für die GLS Bank auch ein wirklich sichtbares Gesicht. Nicht nur ein Mitarbeiter, sondern du bist sichtbar und stehst dann für die GLS Bank. Wie kommt das?
Das hängt auch wieder so ein bisschen damit zusammen, dass ich natürlich während meiner Selbstständigkeit schon gelernt habe, mich persönlich auch zu verkaufen. Und ich habe mir im Zuge dessen auch auf bestimmten sozialen Kanälen, also gerade bei Twitter, was ja jetzt leider nicht mehr ist, ich selber benutze es auch nicht mehr, weil es einfach nicht mehr geht, aber eben auch bei LinkedIn.
Und du hattest 20.000 Follower, ne?
Ja, größere Netzwerke schon aufgebaut habe und davon zehre ich heute natürlich auch ein bisschen. Und dann versuche ich natürlich einfach über die Themen, die ich spiele, also nachhaltige Finanzierung, den Menschen diese Themenfelder nahezubringen, auch mal Tipps zu geben, wie kann ich selber nachhaltig werden. Denn ich sage immer, mir sind 82 Millionen schlechte Ökos lieber als 50.000, die es richtig gut machen. Wenn wir alle unseren Teil dazu beitragen, können wir halt viel mehr bewegen und es zählen. Also es kann beim Ökostrom losgehen, bei nachhaltigen Klamotten, bei einer bewussteren Ernährung. Jeder kann so kleine Schritte machen und ich versuche da einfach auch Impulse zu geben. Es geht mir gar nicht immer mal darum, dass die Leute jetzt sagen, so jetzt wechsle ich mein Konto und gehe jetzt zu dieser Bank. Nein, mir geht es darum, einfach Menschen zu sensibilisieren für diese Themen und Schritt für Schritt daran zu führen, dass jeder sagt, ja, so einen kleinen Teil kann ich eben auch beitragen, ohne mich groß verbiegen zu müssen.
Apropos Schritt für Schritt. Du lebst in Duisburg. Dieser Podcast wird in Duisburg aufgezeichnet. Wie bist du hier hingekommen?
Zu Fuß.
Tatsächlich.
Wie du gesehen hast mit meiner Kamera, dann nutze ich immer solche Wege und schaue, ob mir vielleicht ein spannendes Motiv über die Linse läuft. Aber ich mache.
Hast du was gesehen?
Nee, auf dem Weg hierher noch nicht. Aber vielleicht, ich habe überlegt, ob ich gleich mal rückwärts nochmal so einen kleinen Schlenker über den Kaiserberg mache. Da war ich jetzt auch schon lange nicht mehr. Bestimmt 10 Jahre oder so.
Das heißt, du bist schon passionierter Fotograf.
Wieder. Also ich habe ja während der Schulzeit angefangen mit so einer alten...
Mit der Praktika von deinem Vater.
Praktika. Ich hatte dann selber irgendwann eine. Und dann habe ich eine lange Zeit gar nichts gemacht. Und Ende der 90er habe ich jemanden kennengelernt im Landschaftspark. Und der hat dann so dieses Feuerchen wieder entfacht und dann habe ich mir eine Kamera gekauft und dann später eine Digitalkamera und dann auch einen Diascanner, dann eine Digitalkamera. Das war mir dann aber alles irgendwann zu viel. Dann habe ich mir eine kleine Kompaktkamera gekauft. Dann habe ich irgendwann gesagt, das machst du jetzt alles mit dem Smartphone, ist natürlich völlig Banane. Und jetzt tatsächlich im letzten Jahr habe ich mir dann wieder eine neue kleine Kompaktkamera gekauft und bin jetzt wieder heiß wie Frittenfett.
Wird es irgendwann eine kleine Fotoausstellung geben? Oder ist es fürs private Album?
Man weiß ja nie, wenn sich irgendeine Person mit Galerie dann findet und sagt, das finde ich cool. Aber ich habe ja meine eigene Galerie bei Instagram.
Was mich immer wieder umtreibt, ist der Gedanke, dass der Begriff der Nachhaltigkeit zwar wahnsinnig wichtig ist, ist auch ein großer Begriff, aber gleichzeitig einer, der so verwaschen wird, rundgeschliffen wird und irgendwie ist alles mittlerweile nachhaltig. T-Shirts, Hemden, der Auspuff, der Apfel, das ganze Haus, Benzin ist nachhaltig. Mhm. Wie schaffst du es in deiner Kommunikation, den Begriff aufzuwerten, so wie er es eigentlich auch verdient?
Der Begriff Nachhaltigkeit an sich ist ja nicht schlecht. Schlecht ist das, was daraus gemacht wird. Also wir sprechen über Greenwashing. Wir sprechen darüber, dass Finanzinstitute auf die Idee kommen, Rüstung als nachhaltig einzustufen. Was wir nicht tun, Wir finanzieren auch keine Rüstung. Wir wissen um den Missstand, dass beispielsweise eine Ukraine gerade Waffen braucht. Das ist uns auch völlig klar, aber wir wollen sie nicht finanzieren. Und ich kann natürlich über die Botschaften, die ich aussende, auch dafür werben, Dinge zu hinterfragen, ob die Nachhaltigkeit an der Stelle tatsächlich ernst gemeint ist oder nicht. Ich kann eine Jeans kaufen in einem schwedischen großen Kaufhaus, wo Nachhaltigkeit draufsteht. Aber wenn ich hinterfrage, wie sieht es denn da mit den Lieferketten aus etc., dann wird es unter Umständen schnell dünn. Ich kann aber auch so eine Jeans hier in Augsburg kaufen, wo ich weiß, dass das Garn in Deutschland hergestellt wird, dass das Nähen in Augsburg stattfindet, dass die Lieferketten sich auf die deutschen Grenzen beschränken und ich trotzdem nur 129 Euro für die gleiche Jeans bezahle, für die ich vielleicht das Topmodell mit der Nummerierung 501 aus den Staaten bekomme und nicht weiß, wer die vielleicht unter welchen Voraussetzungen in Bangladesch zusammengenäht hat. Also ich kann mich schon heute über das Internet auch aktiv mit all diesen Dingen beschäftigen, um für mich herauszufinden, meint dieses Unternehmen es jetzt tatsächlich mit der Nachhaltigkeit ernst oder ist es nur ein Label?
Ist die Jeans aus Augsburg?
Ja.
Schaffst du es tatsächlich in deinem ganz privaten Leben, den Begriff so hochzuhalten, wie du es gerade auch vorgeschlagen hast?
Natürlich nicht. Und das ist ja genau der springende Punkt. Ich kann kein 1000-prozentiger Öko sein. Aber wenn ich mich einfach anstrenge und sage, ich versuche, das Bestmögliche draus zu machen, damit ich ein gutes Gewissen habe, auch das Maximum für mich rausgeholt zu haben. Ich habe zum Beispiel natürlich auch immer noch ein Auto. Ich kann nicht alles von heute auf morgen ändern. Und wie ich gerade sagte, also wenn jeder so seinen kleinen Teil dazu beiträgt, dann haben wir, glaube ich, einen viel größeren Hebel, als wenn wenige ganz viel machen und die anderen alle nichts. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Unternehmen, die uns suggerieren, sie wären alle nachhaltig und dann aber sich irgendwelche komischen Labels aufdrücken und wir können es gar nicht nachverfolgen. Und das ist natürlich auch der Punkt, die Nachverfolgung und die Transparenz, was uns wieder von einem klassischen Finanzdienstleister vielleicht abhebt.
Du hast das vor ein paar Minuten gesagt, dass du dich in den letzten Jahren sehr intensiv mit dem Thema Demokratie beschäftigst. Mhm. Und du bist in eine Partei eingetreten. Das wurde nicht konkreter, aber es ist ja eigentlich ein öffentliches Amt. Verrätst du in welche Partei?
Nö.
Okay, es ist nicht so öffentlich.
Ich glaube, es liegt auf der Hand, dass ich bei den Grünen bin.
Es hätte mich gewundert, wenn nicht.
Ja, aber wie gesagt, ich unterstütze die Partei, ich stehe auch dahinter, aber Kommunalpolitik ist nicht so mein Ding und ich unterstütze dann eher ideell, indem ich die Ideen, den Planeten besser zu machen, auf digitalem Wege in die Welt bringe, auf meine Art und Weise. Also wie ich schon gesagt habe, ich mache meinen digitalen Häuserkampf.
Du engagierst dich ja eben nicht nur beruflich für die Themen Inklusion, Diversität etc., sondern eigentlich tatsächlich in deinem Leben, in deinem privaten Leben auch. Wie?
Ich versuche, das, was ich auf der Arbeit lerne über diese Themenfelder, ich bin da im Austausch mit Sebastian, der ist bei uns im Haus Inklusionsbeauftragter. Ich habe einen ganz tollen Kollegen, Florian, der selber im Rollstuhl sitzt, die mich dann dazu bringen, diese Dinge auch in meinem Privatleben weiterzuführen. Und ich versuche einfach auch in meinem Privatleben mit Menschen in den Dialog zu gehen, wenn ich solche Missstände feststelle, zu sagen, denk doch mal anders drüber nach. Oder warum genderst du nicht einfach mal? Oder warum achtest du nicht bei deiner Webseite auf Barrierefreiheit oder in deiner Sprache oder in dem, was du tust? Oder können wir im Sportverein, können wir da endlich mal eine Rampe an die Treppe bauen oder solche Dinge? Also ich versuche das einfach auch an kleinen Stellen in das Privatleben zu übertragen, um auch dort einfach ein bisschen was zu verändern im Rahmen meiner Möglichkeiten.
Mhm. Inwiefern hat dich diese berufliche Auseinandersetzung mit den Themen verändert?
Tatsächlich hätte ich mir vor 15 Jahren, glaube ich, über all das noch gar keine Gedanken gemacht. Da war ich so in dieser kompletten Marketing-All-In-Bubble und habe mich zwar schon mit Menschen ausgetauscht, auch mit Menschen, die sozial engagiert waren, aber die viel tiefer in der Materie drin waren. Und ich habe auch in den letzten 15 Jahren, auch vor allen Dingen in den letzten 10 Jahren natürlich, durch die unmittelbaren Kontakte mit NGOs, mit Aktivisti. Ich war auf der Recampaign, das ist eine Veranstaltung in Berlin, die jährlich stattfindet, wo sich NGOs treffen und untereinander austauschen in so einem Barcamp-Format, wo jeder von anderen lernen kann, was ganz toll ist. Ich bin selber gerne viel auf Barcamps, was ja ein Veranstaltungsformat ist, wo nicht so von oben herab die Keynote, sondern wirklich Menschen in den Raum gehen und sagen, lass uns nochmal zum Thema XY austauschen. Und auch dieses Voneinanderlernen, und das ist auch genau das, was ich so gerne mache, einfach auch das Wissen, was ich habe, Menschen weiterzugeben, ohne den Hintergedanken, ich schlaue andere Leute jetzt künstlich auf oder ich gebe zu viel Preis. Also ich finde dieses Silo-Denken völlig Banane. Und wenn mich jemand fragt, wie machst du das denn in meinem Job? Ja, dann erkläre ich es der Person halt. Und wenn sie was dabei lernen kann, ist doch toll. Und mir geht's ja umgekehrt genauso. Ich bin ja auch froh, wenn ich neue Dinge dazu lerne von Menschen, die das Gleiche vielleicht einfach in einem anderen Unternehmen haben und eine andere Perspektive und eine andere Sichtweise und ich dann für mich auch noch was mitnehmen kann.
Du hast vorhin schon mal von KI gesprochen. Das ist ein Thema, mit dem du dich beschäftigst. Mhm. Eigentlich beschäftigt sich jeder damit, erst recht
gefühlt,
derjenige,
ja,
der dann auch noch in und für die digitalen Medien tätig ist. Wie färbt das jetzt deinen Tag? Im Beruf, aber auch privat?
Ich finde das ganz lustig. Ich habe letzte Woche noch so ein Zitat von Sascha Lobo gehört, der gesagt hat, also die Menschen wissen gar nicht, wie die KI funktioniert und wir Experten wissen schon viel früher nicht, wie die KI funktioniert. Also das finde ich ganz lustig. Und auch die Tatsache, sich mit verschiedenen Aspekten, also wird die KI irgendwann meinen Job wegnehmen? Spoiler, letzte 2 Tage einen Bericht gelesen von einem großen schwedischen Finanzdienstleister, der hat 700 Menschen entlassen, wollte die durch die KI ersetzen. Jetzt stellt er sie alle wieder ein, weil die KI scheiße ist. So. Also, ich glaube, da wird noch viel Wasser den Rhein runterlaufen, bis die KI meinen Job ersetzt. Zumindest in meiner aktuellen Vorstellung. Ich beschäftige mich aber trotzdem damit, weil ich bin mit der KI jetzt wieder an dem gleichen Punkt, wo ich vor 25 Jahren mit dem Internet war. Das kommt jetzt nach Deutschland und ich will nicht sagen, ich habe ein neues Spielzeug, aber es fasziniert mich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite schreckt es mich natürlich ab. Also wenn ich sehe, Meta möchte jetzt gerne meine Daten, die ich da reingebe, benutzen, um seine KI zu trainieren. Im besten Falle, um mir noch gezielter Werbung auszuspielen, aber ich möchte mir, wir haben alle Matrix gesehen, gar nicht ausmalen, was da irgendwann bei passieren könnte. Also ich gehe bewusst damit um, ich nutze es als Werkzeug, ich lasse mir Texte vorschreiben, ich werde einen Teufel tun, einfach KI-Texte ins Internet zu stellen, das sollte niemand tun, man muss die auch hinterfragen, KI halluziniert immer noch sehr stark, man muss alles gegenchecken, nichtsdestotrotz beschäftige ich mich viel und gerne damit, probiere auch Dinge aus. Ich habe mir eigene GPTs gebaut, um bestimmte Prozesse, die ich auf der Arbeit habe, einfach schneller abarbeiten zu können. Also mir einfach Arbeit durch die Maschine auch insofern abnehmen zu lassen, damit ich mehr Freizeit habe. Und ich finde es sehr spannend. Ich bin bei weitem kein Nerd oder Experte. Also da sehe ich ganz andere Menschen in meinem Umfeld, die sich tagtäglich mit KI viel mehr beschäftigen. Aber es reicht mir auf dem Niveau und ich komme da ganz gut mit zurecht. Und ich versuche das natürlich auch in unserer Arbeitsgruppe KI im Unternehmen dann den Menschen mit an die Hand zu geben, weil die stehen da zum Teil ja wie der Ochse vom Berg und sagen, oh Gott, das jetzt auch noch.
Ich schneide mal ein ganz anderes Thema an. Du hast die 50 gerade überschritten. Gute Gelegenheit, mal so ein bisschen so auch auf das zu blicken, was man so beruflich in seinem Leben bisher geleistet hat, beziehungsweise auch welche Branchen man oder welche Tätigkeit man überhaupt ausgeübt hat. Wir haben schon mitgekriegt, du hast eine handwerklich-technische Ausbildung gemacht und machst jetzt was ganz anderes. Die Bertelsmann Stiftung hat vor einigen Jahren mal eine Untersuchung durchgeführt, dass eigentlich jeder Mensch tendenziell 3 komplett verschiedene Tätigkeiten machen könnte, weil die natürlichen Talente es grundsätzlich erlauben. Du hast dich jetzt im ersten Schritt für die Technik entschieden, die gar nicht so sehr deins war, trotz Lego-Baukasten. Und bist jetzt im IT-Social Media, in der Social Media Welt tätig. Wenn du jetzt überlegen würdest, welche beiden anderen Jobs wären denn für dich auch drin gewesen? Mit der Reife des 50-Jährigen?
Tatsächlich habe ich ja zwischendurch sogar noch Segelboote verkauft. Aber wenn wir da jetzt auch noch mit ansetzen, dann kommen wir in Teufels Küche. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also ich war in der Industrie, ich war in der Krankenhaus, Einzelhandel, Agenturen, Marketing, Festanstellung, jetzt Bank. Ist schon eine ganze Menge. Rückblickend würde ich sagen, hat ganz gut funktioniert. Also es ist immer an der richtigen Stelle vielleicht die richtige Tür aufgegangen, wenn an der anderen Stelle eine wieder zuging.
Ich meine eher.
Aber so jetzt noch darüber nachzudenken, was hättest du denn noch alles machen können? Als ich in der Grundschule war, haben meine Eltern gesagt, du wirst mal Zahnarzt oder Architekt.
Natürlich
das war aber in meinem, das war aber natürlich in meinem Kopf nie. Und selbst als ich die 10. Klasse wiederholt habe und versucht habe, Abitur zu machen, hätte ich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, was willst du denn mit dem Abitur dann überhaupt anfangen?
Es gab nie so ein Gedankenspiel. Ich hätte auch Pfarrer oder Sozialpädagoge, Astronaut oder Gärtner werden können?
Nee, tatsächlich nicht. Bisschen naiv vielleicht, aber...
Nö. gab es in deinem Leben, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das so ist, gab es in deinem Leben mal eine Situation, wo du aus der Komfortzone rausgerissen wurdest oder dich selbst rausgerissen hast?
Ja. Pleite in der Selbstständigkeit.
Das hört sich nach 250 Beratungen dubios an.
Ganz banal. Ich hab ja auch damals Broschüren gestaltet und bin einfach bei einem Kunden auf 100.000 Imagebroschüren sitzen geblieben und ich musste die Druckkosten zahlen und er hatte Insolvenz angemeldet. So schnell kann es gehen. Und wenn man dann nicht genug Rücklagen hat als Einzelunternehmer, muss man sich überlegen, mache ich jetzt weiter mit der Selbstständigkeit oder gehe ich jetzt wieder in Festanstellung? Und ich habe mich für die Festanstellung entschieden.
Was hast du aus der Selbstständigkeit mit in die Festanstellung genommen?
Dass ich mich nie wieder selbstständig machen möchte.
Tatsächlich nicht.
Nee. Also ich bin jetzt so euphorisch zufrieden mit diesem sinnstiftenden Job. Und ich habe so viel mehr Vorteile als das, was ich... Natürlich, ich hatte in der Selbstständigkeit diese Freiräume, dieses... Stehst du mal später auf, machst du mal dieses, machst du heute einen halben Tag frei. Ich habe auch schon natürlich konsequent in der Selbstständigkeit gearbeitet. Vielleicht auch mit sehr viel mehr Überstunden, als ich hätte machen sollen. Aber rückblickend war es die richtige Entscheidung zu sagen, es war schön, hat jetzt ein paar Jahre funktioniert, aber hier ist besser für dich.
Du hast ja viel Kreativität in deiner Arbeitswelt erlebt, in deiner Selbstständigkeit und nicht zuletzt mit der wunderschönen Gitarre, die im Wohnzimmer steht, beziehungsweise im Arbeitszimmer. Wie viel Kreativität kannst du heute leben?
Ich habe noch sehr viel Freiraum für Kreativität, gerade im Umgang mit Menschen. Auf der einen Seite mit den Menschen, die ich ausbilde, Markenbotschafter innen zu werden. Auf der anderen Seite mit den Menschen, mit dieser großen Community, die ich im digitalen Raum zur Verfügung habe. Also wir haben jetzt mal rein Zahlen im Moment knapp 100.000 FollowerInnen auf all unseren digitalen Kanälen, mit denen ich tagtäglich interagiere, die mit ihren Sorgen und Nöten zu mir kommen. Und manchmal kann ich die auch mit Kreativität in sprachlicher Form überraschen und kann mit da meiner Kreativität insofern freien Lauf lassen, dass ich den Rückhalt meiner Führungskraft habe, dass ich dieses Community-Management auch auf einer menschlichen Ebene, auf einer Augenhöhe-Ebene machen kann, damit die Leute sich gewertschätzt fühlen und nicht so, ich spreche jetzt mit dieser Bank da und die kommt von oben herab, sondern dass ich sagen kann, Ich nutze auch die Gepflogenheiten dieses Kanals. Also ich bin natürlich im sprachlichen Umgang mit den Leuten bei LinkedIn etwas souveräner und bei Instagram etwas lockerer. Und da kann ich mich in meiner Kreativität tatsächlich doch noch sehr stark austoben, auch die Menschen wirklich sprachlich so abzuholen, dass sie sich auch von der Bank ernst genommen fühlen, wenn sie sich an uns wenden und sagen, Mensch, toll, dass ihr hier den Kanal so bespielt und es war jetzt schön, dass ihr auch so schnell geantwortet habt. Und also da passieren immer noch ganz viele Dinge so in der alltäglichen Arbeit, so gerade im Community Management, wo ich auch natürlich dann, ich kriege es nicht persönlich, weil die Menschen wissen ja gar nicht, dass ich persönlich antworte. Wir machen das anonym, auch um uns selber zu schützen, damit keiner auf die Idee kommt zu sagen, ja, der blöde Community Manager XY da, dem haue ich jetzt mal einen rein oder so. Da muss man auch ein bisschen in der heutigen Zeit leider aufpassen. Aber ich würde nicht sagen, dass ich jetzt in meiner Kreativität sehr stark eingeschränkt werde. Also ich habe auch natürlich dann durch die Gitarre, durch die Fotografie noch ganz andere Möglichkeiten, mich auszutoben, wenn es mal sein muss. Aber ich leide im Job nicht unter Kreativlosigkeit.
War eigentlich die Ausbildung damals ein Irrweg oder hat dir das im Leben genützt?
Also ich könnte theoretisch heute meine Lampe und meinen Herd anschließen, darf es aber nicht, weil ich ja dann nicht versichert bin. Wenn der Herd dann durchbrennt, dann zahlt die Versicherung nicht. Ganz, aber ganz Lampe, pragmatisch.
Eine Lampe kann man
eine Lampe schon, ja. Ich sagte ja vorhin, kurz nach der Probezeit wusste ich, du willst diesen Job nie mehr machen. Ich habe es dann aber durchgezogen, um für den Fall der Fälle, so schlau war ich damals immerhin schon, zu sagen, ich habe eine Ausbildung als Grundlage. Wer weiß, was noch passiert. Also so pfiffig war ich dann tatsächlich schon, zu sagen, okay, ziehst du die 3,5 Jahre jetzt mal durch. So lange ging die Ausbildung tatsächlich noch. Ich habe auch, du hast vorhin gesagt, Rückschläge. Ich habe in der Zeit Einblicke gehabt, Walzwerk, Thyssen-Hüttenheim. Ich will nicht sagen, da wird man geerdet, aber da kommt auch so ein Stück weit die Demut, wenn man dann sieht, dass es Leute gibt, die diese Jobs machen. Was nicht heißt, dass es scheiß Jobs sind, um Gottes Willen. Aber
sie sind schon anders, sie sind laut.
Damals war es
eine andere Atmosphäre.
Es war eine andere Atmosphäre, es sind andere Menschen, aber damals war es wirklich so, da liefen Chemikalien über den Boden. Und da dachte ich mir so, boah, warum haben die hier keine Masken auf? Warum ist das so? Also da sind Dinge passiert, die wünsche ich heute keinem mehr in seinem Arbeitsumfeld. Und dann habe ich auch eben gesagt, also Industrie, das ist nicht so das Richtige für mich.
Deine Mutter hat vor 2,5 Jahren einen Schlaganfall gehabt. Mhm. Und du hattest jetzt wiederum jahrzehntelang Zeit, das Thema Achtsamkeit im Grunde zu schulen, weil du es selbst wolltest. Mhm. Eine pure, nicht Eigenmotivation, du wolltest das. Das ist ja dein Weg, mit Haltung dem Leben zu begegnen und nicht irgendwie die Dinge einfach nur so anzunehmen. Mhm. Wie hat das sich ausgewirkt auf die Situation mit deiner Mutter?
Es hat mir persönlich gezeigt, dass ich 47 Jahre relativ kunterbunt naiv durchs Leben gegangen bin und dachte so, die Welt ist schön, alles ist gut. Das hat mich so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass es auch plötzlich ganz anders sein kann. Und ich habe dann aber trotzdem immer positiv gedacht, es wird sich schon alles wieder berappeln, ist ja auch so gekommen. Aber ich struggle natürlich selber damit, jetzt zu begreifen, dass im Leben doch Dinge passieren können, wo ich überhaupt gar keinen Einfluss drauf habe. Dass Dinge passieren können, die wehtun. Dass Dinge passieren können, wo ich die Kontrolle verliere. Dass ich da vielleicht auch ein Stück weit an mir arbeiten muss, solche Dinge in der Zukunft besser selber zu verarbeiten. Und ja, das war schon auch hart. Und trotzdem gucke ich weiterhin positiv in die Zukunft.
Ist natürlich auch so ein Tribut ans Älterwerden, dass man mit zunehmendem Alter die Vergänglichkeit mehr vor Augen hat. Mit 50 sind wir nicht alt. Aber, aber natürlich haben wir schon ein halbes Jahrhundert hinter uns. Das ist schon eine beachtliche Zahl. Und natürlich wird, wie gesagt, die Vergänglichkeit offensichtlicher. Es ist, wie es ist.
Tatsächlich, ich habe gestern erst noch gelesen, dass Menschen sich aktuell deutlich jünger fühlen, als sie eigentlich sind. Und ich gucke in den Personalausweis und ich sehe diese Zahl. Und
das biologische Alter und das chronologische Alter.
Und denke aber, du machst im Moment so viel Sport und ernährst dich einigermaßen ordentlich und fühle mich deutlich fitter als mit 40. Also von daher sehe ich auch dem relativ gelassen entgegen.
Jetzt haben wir deine Mutter gerade schon angeschnitten. Und damit komme ich zu einer im Grunde totalen Einstiegsfrage, nämlich Rovenkasten. Mhm. Als ich diesen Namen das erste Mal gehört habe, habe ich natürlich gedacht, ist der Holländer? Ist das?
Nee, das bin ich nicht. Aber ich kann super Fried bestellen. Nein, Ruven ist der Wortstamm von Ruben, israelisch. Ruven ist die hebräische Form und heißt Seht her ein Sohn. Und der banale Zusammenhang ist, dass in den 70er Jahren Dalia Lavi natürlich in den Hitparaden rauf und runter ging und die hatte einen Sohn und der hieß genauso. Und dann hat meine Mutter gesagt, also wenn ich mal ein Kind kriege und es wird ein Junge, dann muss der Ruven heißen. Und wenn es ein Mädchen wird, Miriam, ja. Und so heißt jetzt meine Schwester, die 10 Jahre jünger ist.
Dann hat sie alles gut geplant und alles entsprechend umgesetzt.
Genau.
Welches Stück hast du als letztes auf der Gitarre gespielt?
Ich habe gestern, wie der Teufel es manchmal so will, so eine Nummer gehört von Bruno Mars und Lady Gaga. Wie heißt das Ding? If I Die? Nee. Wenn ich sterbe mit einem Lächeln. Eine ganz schöne, melancholische, mollige A7, C-Moll 7 irgendwas. Und dann habe ich die Gitarre aus dem Schrank geholt und Akustikgitarre und habe direkt die Ultimate Guitar Akkorde App auf und habe es rausgesucht und habe es mal probiert nachzuspielen.
Lief's gut?
Es geht.
Vielleicht ist es das Stück für die nächste Charity-Aktion.
Deshalb vorhin auch Billie Eilish statt Pink Floyd. Manchmal neige ich so ein bisschen zur Melancholie.
Jetzt ist Pink Floyd nicht unbedingt nicht melancholisch. Es sind auch viele getragene, lange Stücke.
Ja, aber wenn ich Billie Eilish zu Hause höre, dann kommt meine Frau wieder mit ihrer Oasis-Playlist um die Ecke und sagt, mach den Quatsch aus.
Und die Katzen, die miauen dazu.
Nee, die sind ja noch relativ neu bei uns. Wir haben die aus dem Tierheim gerettet im Januar. Da war ich tatsächlich, also E-Gitarre habe ich noch gar nicht gespielt seitdem.
Wegen der Katzen?
Ja. Also selbst, weil die einfach, die haben mal irgendwann, hat sie vor die Gitarre gehauen, hat sie sich selber erschrocken, weil die Saite kurz geschwungen hat, halte ich mich jetzt erstmal noch ein bisschen zurück. Aber Akustikgitarre geht schon so ein bisschen.
Das war's. Ich danke dir fürs Gespräch.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat mich sehr gefreut.
Hat euch diese Episode gefallen? Wenn ja, freuen wir uns über ein Abo. Und wenn ihr uns nicht mehr verpassen wollt, folgt uns einfach und hört euch auch unsere anderen Folgen an mit wirklich spannenden Gästen, die über sich und über ihre zusätzlichen 20% sprechen.